Hallo lieber Hassan, schön, dass du für den Podcast zugesagt. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hi Jan, hey, danke vielmals nochmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, hier hinzukommen, vor allem eben nach dem Morgen, wo eigentlich jemand das Sofa abholen musste und hat das am Anfang nicht so geklappt. Hat jetzt das mega gut geklappt, um hier hinzukommen. Eben, ich bin der Hassan Candan, ich bin 40, in 2 Wochen werde ich 41. Und ich bin Nationalrat und Biologe. Und vielleicht auch noch mein Hintergrund. Ich habe Sport und Betriebswirtschaft studiert, nachher noch Biologie. Bin seit 2023 im Nationalrat. Ich habe einen Bruder, einen Vater. Unsere Mutter ist gestorben, wo wir klein sind an Brustkrebs. Ich selber habe einen kleinen Sohn, der 4 ist.
Als ich mich mit dir beschäftigt habe, Hassan, habe ich mich gefragt, und da frage ich eigentlich alle politisch denkende Menschen, die das dann auch ausüben. Was hat der Hassan politisiert?
Es geht auf 2-3 Aspekte. Also sicher auch meinen Werdegang mit der Geschichte von meinem Vater. Mhm. Er ist politisch geflüchtet von der Türkei, hat hier eine neue Existenz aufgebaut. Das hat mich sicher auch geprägt, dass ja, halt auch mein Hintergrund, oder? Man sagt schon, mein Name ist nicht so wie eine Durchschnittsperson, die in der Schweiz gelebt hat, das hat einem sicher geprägt, dass man sich auch immer, ja, halt, auch vielleicht auch du, immer ein gefunden hat, es gibt Leute, die ein bisschen, mehr Recht haben als andere, obwohl wir alle gleich sein sollten. Das hat mich sicher geprägt, meine Geschichte, Lebensgeschichte, und sonst auch so politisch habe ich so mit 26, ich war eigentlich so ein bisschen Spätzünder gewesen, hat mich die Ausschaffungsinitiative hat mich sehr die Diskussion in der Schweiz beschäftigt. Und ja, ich habe auch gefunden, es hat Leute in der Schweiz, die arbeiten hier, zahlen die Steuern, sind eigentlich gleichberechtigt, aber du machst Schweiz so ein Rechtssystem. Und dann bin ich Hals über Kopf in die Partei, die JUSO, eingetreten. Und 3-4 Monate später kandidiert für den Kantonsrat und prompt gewählt worden. Und ich bin wirklich, kann mir von mir erzählen, ich wirklich als Greenhorn nicht reinkommen, viel müssen lernen. Und ja, jetzt 16, 17, 18 Jahre später bin ich im Nationalrat in der Umweltkommission. Setze mich dort vor allem für Umweltanliegen ein. Aber so Gerechtigkeit war schon immer etwas, was mich mega getrieben hat in der Politik. Und vor allem auch Gerechtigkeitstheorie von John Rawls. Kennst du die? Weißt du, was das
ist? Nein, aber kannst du nicht.
Ja, gell, es klingt damit immer so gescheit, aber eigentlich ist es mega spannend. Ich habe das in der Kanti-Zeit haben wir das durchgenommen im Wahlfach Philosophie, und es ist darum gegangen, es ist so Gesellschaftstheorie, wie du eine Gesellschaft aufbauen. Und du solltest eigentlich, und das finde ich auch, solltest du eine Gesellschaft so aufbauen unter dem Schleier des Nichtwissens. Du musst eine Gesellschaft so aufbauen, dass du nicht weißt, wie wirst du geboren, ob du reich oder arm,
ja,
wo du auf der Welt, was du für Fähigkeiten hast oder nicht. Und das ist auch eine Maxime von meiner Politik. Ich schaffe Gerechtigkeit hin. Und ich glaube, der Staat sollte eben dafür sorgen, dass egal welche Menschen, woher, welcher Hintergrund, wer sie sind, die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben in dieser Gesellschaft.
Aber du bist nachher lange im Kantonsrat gewesen. Nachher dann gewählt worden auf Bundesbahn, auch ein bisschen überraschend. Und wo dann du das erste Mal so auf Bern gereist bist, als neu gewählter Nationalrat, was hast du für Träume gehabt? Und jetzt sind wir so in der Mitte, es geht schon fast wieder für den nächsten Wahlkampf. Und wie sind die Träume, wo du das erste Mal auf Bern gefahren bist, nachher in die Realität geworden? Und wie würdest du es jetzt beschreiben, wenn du jetzt auf Bern gehst? Mhm. Und jetzt ein Hassan, der das erste Mal auf Bern gefahren ist, der vielleicht Visionen, Träume wollte umsetzen und den jetzt beschreibst.
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, wenn ich so das Gefühl kann, jetzt zurückerinnere, wie ich auf Bern gegangen bin, wir sind dort mit verschiedenen Leuten, auch von anderen Parteien, mein Parteikollege David Rutz im Zug gesessen, hatte viele Journalisten gehabt, und das war natürlich alles sehr neu gewesen, aber ich war mega motiviert gewesen, und ich habe gedacht, ja, jetzt komme ich auf Bern und jetzt sollte ich anpacken und die Sachen, die mir wichtig sind, vorwärts bringen. Ich glaube, das Gefühl, das hat sich nicht verändert, aber ich habe in diesen ja, halt 2 Jahre jetzt schon so die Realität gelernt, dass ja, halt die für die Anliegen, wo ich mich einsetze, wo mir wichtig ist, eben Gleichstellung, Gerechtigkeit, Umweltschutz und Naturschutz, dass im Moment nicht so Mehrheiten da wären, die es eigentlich braucht. Mhm. Und Es ist nicht so, dass ich es mir einfacher vorgestellt hätte, aber ich hätte mir wie gewünscht, dass schon mehr Leute das gleich wichtig finden wie ich. Und auch wenn ich jetzt zurückschaue, merke ich einfach, dass es mehr Zeit braucht. Und vor allem, dass wir mehr sein müssen. Und dass wir noch mehr machen müssen für die wichtigen Anliegen. Weil jetzt hat es wirklich einen Backlash gibt, oder, in verschiedenen Punkten. Und das eine ist der soziale, aber andere ist der finanzielle. Weil jetzt wird immer gesagt, es hat kein Geld rum, was nicht stimmt. Es ist Geld da. Die Frage ist, wenn es gibt, ob wir die Steuern senken oder sie investieren. Und das ist halt wirklich so, das sind halt all die Anliegen, oder? Gleichstellung, eben Gerechtigkeit, auch Umweltschutz. Du musst einfach investieren in das. Wir sind noch nicht dort, wo wir mit hinkommen. Und das habe ich jetzt schon ein bisschen gelernt. Und ja, vielleicht die Anfangseuphorie ist ein bisschen weg. Und jetzt ist es sehr für so eine beharrliche Motivation, oder? Also Überzeugung. Und aber ich bin vielleicht auch mehr, wenn ich frisch auf Bern gekommen bin, ich habe gedacht, obwohl die anderen von der anderen Seite vielleicht andere Sachen wichtiger finden, man trifft sich gleich in gewissen Punkten. Und das war dann schon weniger da gewesen. Also die anderen Gegenseiten, auch die Bürgerlichen, die sind eher für ihre Sachen eingestanden. Und eben sparen, Autoausbau, weniger Umweltschutz, weniger Gleichstellung. Und ja, da muss ich jetzt daran arbeiten, dass das anders wird, dass wir unsere Anliegen gleich unterbringen.
Du hast gesagt, es braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit oder mehr Zeit. Ist der Hassan ein geduldiger Mensch?
Also es kommt ein bisschen darauf an. Aber ich habe gesagt, heute Morgen haben wir am abgemacht, jemand kommt am 8. Salz Sofa holen. Und am 4. war die Person nicht rum und hat sich nicht gemeldet. Und da bin ich wirklich fast der Tilly, weil das kann ich nicht ausstehen, wenn man sich nicht abspricht oder koordiniert. Also wenn etwas Unvorherbares
ist.
Ja, genau, aber ich bin schon sehr ein planender Mensch und habe auch Ziel und ich möchte eigentlich das einhaben. Und das bringt mich manchmal schon ein bisschen unter Bedrohung, weil das bringt einem durcheinander, wenn es nicht so klingt. Aber ich habe, glaube ich, schon die Eigenschaft, dass ich mit neuen Situationen oder so neuen Ausgangssituationen sehr gut umgehen kann. Ich sage dann wie so, hey, jetzt ist halt die neue Situation. Es regt mich das am Anfang zuerst auf. Aber dann schaue ich eigentlich vorwärts und will eigentlich wie das Problem oder die Herausforderung lösen. Und eben jetzt, wenn wir das jetzt wieder den Kreis schliessen zu dem, was du vorhin gefragt hast, es hat mich natürlich schon gestört, dass meine Anliegen noch nicht gehört gefunden haben, aber anstatt dass ich den Kopf in den Sand setze, sage ich, hey, okay, was müssen wir anders machen? Wie können wir jetzt vorgehen, dass wir etwas trotzdem können erreichen können? Vielleicht den Plan anpassen, vielleicht auch Ziele etablieren oder so. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen, um das zu erklären.
Und wie hast du den Plan A, also neu strukturiert, aber vorher vielleicht mit Elan, Enthusiasmus? Wie geht jetzt der Hassan mit seinen Plänen um?
Ja, vielleicht tue ich jetzt wie noch ein bisschen mich vertieft mit dem auseinandersetzen, noch ein bisschen wissen, wie der Apparat läuft, auch merken, dass man doch noch mehr Gespräche mit anderen muss führen, auch mehr austesten, wer sind deine Verbündeten und wer sind eher deine, also weißt du, welche haben überhaupt kein Gehör für deine Anliegen und am Schluss ganz einfach noch mehr Zeit aufwenden, noch mehr arbeiten und probieren, besser zu werden.
Ja, du bist ja auch eben lang im Kantonsrat gewesen. Wo unterscheidet sich der Kantonsrat mit dem Nationalrat? Natürlich ist alles viel grösser, aber ich kann mir auch denken, dass wenn man so lange auch im Kantonsrat ist, hat man das Gefühl, man weiss, wie Politik funktioniert, aber wie ist die nationale Politik im Gegensatz?
Aber du hast gesagt, es ist viel schneller, das Tempo ist höher. Es ist natürlich auch viel intensiver, es braucht mehr Aufwand. Oder? Ich kann mich erinnern, im Kantonsrat die grössten Botschaften waren vielleicht mal 120 Seiten. Ich habe jetzt gerade am Ende einer Woche eine Kommissionssitzung und dort hat das kleinste Geschäft vielleicht 120 Seiten, wo einfach nur eine ganz minime Änderung ist. Also es ist sicher viel aufwendiger, auch auf eine Art professioneller. Ja. Und vielleicht was ein anderer Aspekt ist, auch das Zwischenmenschliche. Ich habe schon auch gemerkt, jetzt auch, ja, der Wind ist ein bisschen rauer. Es geht halt um ein bisschen mehr. Es geht wirklich ums Eingemachte. Und das ist ein bisschen schade. Also, gegenüber tut einfach nichts zugestehen. Fehler werden gnadenlos ausgenutzt. Oder? Das war schon ein anders im Kantonsrat. Dort war es aber auch so, dass eben mit 20-25% Pensum ist das nebenbei ehrenamtlich gemacht. Und das merke ich schon, dort hat mir noch jemand die gesagt, ja komm, jetzt tue ich mal dem zustimmen, obwohl ich nicht immer gleicher Meinung bin. Und im Nationalrat ist das praktisch nicht. Dort geht es um Interesse und um gute Argumente und Mehrheiten schaffen. Und dort tut nicht einfach einer mal so dich unterstützen, einfach weil du ein guter Typ bist. Oder? Vielleicht gibt es das schon, aber das habe ich jetzt noch nicht erfahren.
Was war der positivste Effekt, den du jetzt seit 2 Jahren immer auf Bern fährst? Also was hat dich am meisten überrascht im Positiven?
Also was ich am meisten jetzt wirklich gesehen, oder was ich für mich gesehen habe, was mich mega überrascht hat auch, dass eben das politische Klima im Kanton Luzern ist sehr ähnlich wie in Bern, was jetzt die Mehrheitsverhältnisse angeht. Wir sind immer in der Opposition gewesen, wir haben im Kanton Luzern jetzt auch lange keine Regierungsrätin gehabt, oder Regierungsrat. In Bern ist ja anders, man hat die SP 2 Bundesräte. Aber trotzdem ist man nicht immer sozusagen in der Minderheit gewesen, das sind wir jetzt auch. Aber trotzdem fühle ich mich wie auf nationaler Ebene habe ich wie mehr Rückenwind. Und das ist vor allem von diesen vielen Menschen, die sich in den Parteien, in unserer Partei, auch in anderen Parteien und auch in so vielen Organisationen für die wichtigen Anliegen ansetzen. Auch die Organisationen, wo du nächstehst. Das ist unglaublich, die Power. Und es hat es auch in der Vergangenheit mehrmals gezeigt, dass wenn wir zusammen mit denen arbeiten, dann können wir Fortschritte erreichen. Und das ist mega schön, oder? Weil du merkst, du bist nicht alleine. Aber es zeigt auch, dass du als Partei brauchst die Verbündeten. Und du musst auch das pflegen und daran arbeiten und die wertschätzen. Und das hat mich sehr gefreut, das zu sehen, dass du nicht allein bist, als einfach jetzt du als in deiner Partei oder mit deiner Partei.
Hat es auch ein bisschen so, wie so ein Fußballteam, ein bisschen der Drive. Und wenn man sich mit dir auch ein bisschen umlässt in unserem näheren Bekanntenkreis, hört man auch, dass Fußball dir viel bedeutet. Hilft dir das Trippeln auch ein bisschen im Bundesbahn? Kannst du mir da noch ein bisschen etwas erzählen?
Ja, Sport ist sehr wichtig. Ich habe es angetönt, ich habe Sportwissenschaften studiert. Ich bin auch von 2010 bis 2015 bin ich Co-Trainer von der Schweizer Nationalmannschaft im Futsal, der Schweizer Hallenfußball, von den Gehörlosen. Und Sport allgemein ist für mich erstens mal für einen Ausgleich. Ich brauche das, Bewegung, auch als so Freizeit oder zum Abschalten. Aber auch Sport, also ich, viel habe ich Teamsportarten gemacht, jetzt habe ich halt ein bisschen weniger Zeit. Aber eben miteinander, oder auch Fußball finde ich so cool. Ich als eben Studierter oder als Politiker shooten zusammen mit der Person, die vielleicht im KV Ausbildung gemacht hat, wo Stromer ist, wo auf dem Bau arbeitet. Und der Austausch finde ich mega wichtig. Und wir haben auch ein Team im FC Nationalrat. Und dort ist auch von hat's Spielerinnen und Spieler, nein, es sind leider nur Spieler, früher hat man zusammengetan, ich finde es sehr schade, dass es getrennte Teams sind, aber jetzt sind wir nur Männer, von allen Parteien. Und das ist so sehr spannend. Da habe ich wirklich mit Leuten Kontakt, die ich wahrscheinlich gar nicht sonst zu tun habe. Und dort, das hilft dem schon, eine gemeinsame Basis zu arbeiten. Und also ich finde es auch wichtig, also nicht nur im Fußball, sondern auch politisch, auch wenn es sehr schwierig ist und sehr hart mit der politisch anderen Seite, muss man ins Gespräch kommen und probieren Lösungen zu finden. Und Fußball kann dort so wie ein Türöffner sein.
Welche Position hast du inne, wenn du auf dem Fußballplatz bist?
Also ich habe schon überall gespielt, aber ich bin am liebsten spiele ich in der Mitte und ein bisschen vor der Abwehr. Also so ein bisschen wie
Toni Gross. Mässig.
So ja, der ist vielleicht ein bisschen weiter vor und ein bisschen, also ich würde schon gerne mehr offensiv gehen, aber ich glaube, meine fußballerischen Qualitäten liegen doch im Koordinieren, im so, oder Zusammenheben. Genau, und auch Stellungsspiel und auch Verteidigung, oder? Also ich bin sicher ein Kämpfer auf dem Platz, probiere auch die anderen mitzureissen. Und was ich sicher auch gut kann, ist so motivieren. Also wenn auch beim Fußball ist, wie sonst auch.
Klingt gerade du so.
Früher war das einer meiner Lieblingsspieler gewesen, aber der ist mir dann schon fast zu wenig gut fußballerisch. Ja. Nein, es ist wahrscheinlich etwas zwischen Toni Kroos und Gattuso. Oder?
Ja. Was hast du auf dem Fußballplatz gelernt? Vielleicht auch als Junge, wo du jetzt in der Politik eben das Team geführt und so, aber was hast du über dich auch gelernt, wenn du so gemerkt hast, mit Niederlagen vielleicht umgehen? Ist das das, was die Politik auch gelernt hat? Oder gibt es noch andere Facetten, die du durch den Sport auch in der Politik kannst anwenden?
Also das ist sicher ein wichtiger Punkt. Jetzt nicht nur im Fußball, sondern allgemein im Sport gewinnst du und verlierst du. Und außer wenn du jetzt irgendwie zu den Besten gehörst, eben Real Madrid oder weiss auch nicht, Roger Federer, dann verlierst du mehr, als du gewinnst. Und dass du eigentlich wie mit dem kannst umgehen und auch, aber wenn du Erfolg hast, ist Erfolg. Und wenn du Misserfolg hast, ist Misserfolg. Aber du schaust weiter, du stehst wieder auf. Das ist das eine. Und vor allem im Team von Sportart oder Fußball auch. Also das ist jetzt ganz schwierig. Aber wenn jetzt der Messi bei FC Luzern spielen würde, denen läuft es ja gerade im Moment nicht so gut, jetzt Anfang Februar in diesem Jahr. Ich weiss nicht, ob wir dann gleich Meister werden würden. Weil am Schluss brauchst du alle Leute und auch im Fußball. Das finde ich sehr spannend. Du musst im Team, du allein hast eine gewisse Funktion, aber du bist sehr abhängig von den anderen. Und du musst probieren, auf die anderen einzugehen und ihre Qualitäten zu sehen. Also, ja. Am Anfang denkst du vielleicht, wenn du früher Fußball denkst, einer macht immer den Ball so und dann geht weg und dann fährst du dich von ihnen aufregen. Und ja. Mit der Zeit merkst du, du musst überlegen, was eigentlich seine Qualitäten sind. Und das, die Stärke musst du eigentlich probieren herauszufinden und auf das dich fokussieren. Und dann musst du ihm dann halt, du musst ihm den Ball anders spielen oder musst probieren, etwas in anders ins Spiel bringen. Und das finde ich so spannend an Teamsportarten, dass unter Umständen eine Mannschaft auf dem Papier schlechter ist, aber sie tun sich besser miteinander in Szene bringen und das sind sogar erfolgreicher.
Ja, es gibt ja immer wieder, oder? Jetzt sieht man auch, wie wenn man die jetzige Saison anschaut, oder Thun spielt sich wie in einem Lauf, wo einfach wie eine gültige Maschine funktioniert, oder? Man hat auch medial eigentlich gar kein Nebengeräusch, sondern jede Position weiss, was gebraucht wird, oder?
Genau, und ich glaube, es ist auch ähnlich in der Politik. Vielleicht gibt es Parteien, die haben den besten Rhetoriker oder die beste Rhetorikerin oder die beste Strategin oder den besten Strategen oder haben es mehr von denen. Aber wenn die nicht miteinander probieren, das Beste auszuholen, dann kann es sein, dass die nur die Mittelmäßigen haben, jetzt Anführungszeichen, dass die trotzdem erfolgreicher sind, weil sie besser aufeinander abgestimmt sind. Und ich glaube, das ist etwas, wo Potenzial da ist und wo eben alle die gleichen Anliegen teilen, wie ich, dass wir uns probieren, zusammen schlagkräftige Allianz zu binden für unsere Anliegen.
Du hast gesagt, und du bist auch noch ein Trainer gewesen. Wie bist du da reingerutscht? Und eben, es ist ja nicht so ein Trainer, wie man sich jetzt vorstellt bei den Junioren beim FCL, sondern was hast du dort auch ein bisschen daraus gelernt für dich und auch fürs Trainer da sein und auch fürs Team geführt?
Also es ist noch am Ende nach meinem Sportstudium ein Kollege, der mir Sport studiert hat. Der hat so ein bisschen Fußballtrainerkarriere angeschlagen. Der hat, ich habe selber Futsal gespielt, Hallenfußball. Und der hat mich gefragt, hey, willst du mir Co-Trainer machen von der Schweizer Nazi? Und da habe ich gar nicht überlegen. Ich dachte, wow, Fußball ist cool. Ich habe früher Junioren trainiert. Eine Schweizer Nazi trainieren, wenn du die Chance hast, musst du das machen. Und das andere, ob jetzt die gehörlos sind oder nicht, das hat mich gar nicht interessiert. Ich habe gedacht, hey, mega cool. Du kannst ein Team auf der höchsten nationalen Ebene trainieren. Du kannst mit denen die Europameisterschaften gehen, Weltmeisterschaften gehen. Und ich habe dort mega viel gelernt. Also für mich, auch die anderen haben sich von mir gelernt. Und auch, auch wie Gesellschaft über Gehörlose denkt oder Sport. Also weißt du, es ist wie normal, du weißt nicht, wie gut oder Futsal ist sowieso eine Randsportart in der Schweiz. Und nachher noch Futsal von den Gehörlosen. Aber wir haben im Team, das spielt ja 4 auf dem Feld und am Schluss bist du etwa so 14, 15 Spieler. Etwa 6, 7 haben in der höchsten Liga in der Schweiz gespielt, bei den Hörenden. Oder? Und die sind auch Schweizer Meister geworden, gewisse, wo aber eigentlich wir noch viel mehr haben müssen leisten, weil sie Hörbehinderung hatten.
Die Gebet schliessen.
Ja, oder? Ich meine, die haben wie einen Sinn weniger. Ja. Du merkst es nicht so stark, wenn es gut läuft, aber gegen Ende des Spiels, wenn du müder wirst, oder? Ja. Die müssen viel mehr den Kopf drüllen und den Blick suchen, sich mehr aufeinander abstimmen. Aber eben, wenn du erzählt hast, eben der Futsal von den gehörlosen Nazi-Trainer haben die Leute so viele, das ist noch spannend, ich hätte es gar nicht erwartet, gesagt, ihr spielt mit dem Ball mit der Glocke drin. Und nachher dann habe ich gedacht, so, was Glocke? Und die anderen sind selber aufgekommen, nein, das ist ja blinder Fußball. Und das zeigt eigentlich, wahrscheinlich ist es auch ähnlich. Jetzt, ich bin mega Wintersport-Fan auch. Mon, also jetzt hat eigentlich schon ein bisschen angefangen, aber Mon fängt die Olympischen Spiele an. Aber zwei Wochen später, Anfang März, fängt die Paralympischen Winterspiele an. Und ich glaube nicht, dass viele Leute darüber denken. Und jetzt auch ist ja die Frage, ob die Schweiz auch die Olympischen Winterspiele Mitte, Ende 30er Jahre ausführen. Dort hat noch niemand gesagt, ja, wäre auch eine Chance für Paralympische Spiele. Ja, das zeigt viel aus. Aber was ich auch so viel gelernt habe, ich habe jetzt nicht mehr andere Sachen gelernt, wie jetzt andere Teams, die ich gespielt habe oder nicht. Aber ich habe halt wie reingesehen in die Welt sozusagen, ja, von den Gehörlosen. Und zum Beispiel, es fängt schon auf dem ersten Tag an, dort haben alle Personen Spitznamen, weil ja, das Buch, das Alphabet ist halt schwierig. Und schon am ersten Tag hast du schon einen Spitznamen gehabt.
Was war deine?
Was denkst du? Was
ich müsste dich ein bisschen beobachten, oder? Sie sind ja dann aus der Beobachtung, wenn ich immer auf der Seite so Säcke habe und das Nadel reinstoße, ist der da meine
gewesen. Ah, sicher, oder? So die Hand rechts. Ja. Nein, es ist mega lustig. Du kannst es eigentlich fast nicht herausfinden. Du tust deinen Daumen und Zeigefinger, ja, zusammen und tust es am linken Rand von der Lippe. Ja. Weil ich habe früher ein Lippenpiercing gehabt.
Ah! Mann! Auf der Homepage, glaube ich, sieht man ein Foto um Thema Jungwacht herum.
Ah, dann... steht das noch drauf?
Ja, ja, ich glaube. Ja. Also, die Frisur ist auch ein bisschen andere gewesen.
Ja.
Und ich glaube, ich habe so ein Piercing gesehen.
Genau.
Aber du hast es angedeutet, wenn du mit der Gesellschaft darüber geredet hast, was für Aufklärungsarbeit oder was für eine Diskussion hat denn das ausgelöst, wo du gesagt hast, ich arbeite mit Gehörlosen zusammen und so. Du hast ja das kurz angedeutet, dass viele dann irritiert waren oder so. Ist dir schon etwas aufgefallen, wo du so ein bisschen im inklusiven Bereich tätig warst?
Also was mir generell sofort aufgefallen ist, und das ist jetzt nicht mal, kann man gar nicht so einen Vorwurf machen, also auf eine Art wie schon, aber viele haben einfach keine Ahnung. Sie wissen nicht, Behindertensport, was das ist, sie kennen vielleicht den Roman Hug, der da um die Bahnen mit dem... Marcel Hug, genau, der mit dem Rollstuhl Marathon, ja, gewinnt und x Ding, das kennen die Leute.
Ja, also die Weile halt.
Genau, oder Skifahren, Alpin, wo sie da auf der rechten Seite...
ja, die, Theo Gmür.
Genau, aber sonst haben sie einfach keine Ahnung, und dass die Welt überhaupt geht. Sie haben sich schon weniger auseinandergesetzt. Aber es ist schon eine gewisse sehr grosse Offenheit da. Die Leute sind interessiert, sie finden es cool, sie finden es wichtig. Aber nachher, wenn man dann wirklich effektiv das muss umsetzen, wenn man dann mit den Leuten zu tun hat, die wichtig sind, dass sie dort eigentlich wieder... Also weißt du, wenn die normalen Leute, unsere Freunde nicht so daraus kommen, dann ist das ja, kann man nachvollziehen. Aber wenn man zum Beispiel wie, was wir auch erlebt haben, müssen Hallen mieten. Mhm. Und wir haben halt wie normale, also Futsal ist Futsal und das spielst du auf 3 Hallen. Und dann haben wir auch mal eine Halle gemietet und das ist irgendwie aus einem Grund haben sie uns dann wie eine kleinere Halle gehabt. Gell? Oh, und dann haben sie gefragt, ja, aber geht das nicht auch in 2 Hallen? Und ich hatte das Gefühl, ja, bei Hörenden hätte das nie drauf machen, weißt du? Oder? Sowieso, also es ist nicht viel vorgekommen, aber es hat es gegeben, sowieso, ja, eben, ja, es ist ja gut, dass sich, es ist ja wichtig, dass sie bewegen, aber hey, wir sind die Schweizer Nazi.
Ja,
und die Schweizer Nazi im Futsal von den Hörenden ist gleich viel wert wie die Schweizer Nazi von den Gehörlosen, weißt du? Ja. Das habe ich gemerkt. Und halt auch Professionalität. Das ist auch, wir hätten gerne noch, also wir haben recht Erfolg gehabt. An der Weltmeisterschaft, ja, sind wir 6 geworden. Nachher, wo wir aufgehört haben, der Trainerkollege und ich, nachher sind es 4 Jahre später in der Schweiz, sind es Vize-Weltmeister geworden, unser Team. Und man hätte halt wie noch mehr professioneller arbeiten. Und für das braucht es halt auch Geld, auch überall. Es ist nicht nur im hörenden Sport, ja, sondern im Gehörlosen. Es braucht mehr Geld und mehr Förderung. Es braucht mehr Trainer, es braucht einfach die Professionalisierung. Und das spürst du halt noch mehr. Oder das ist die König Fußball in der Schweiz von den Hörenden. Oder einfach bei... nachher hast du halt Transportarten, ja, von den Hörenden. Und die, die es noch mal schwieriger haben, haben hat den gleichen, ja, Fußball von den Gehörlosen, ja, oder? Obwohl, ja, die ja, eigentlich gleiche Voraussetzungen müssen haben.
Ja, Parasportlerinnen probiere ich jetzt auch, aber der Marcel Hug bringt schon die Leichtathletik auch. Und desto mehr, dass man auch über Paralympics berichtet, desto mehr wird auch Sponsoring betrieben, oder? Und Ich weiss nicht, aber da kannst du mich korrigieren. Für die Gehörlosen gibt es auch noch die Deaf-Spiele. Das ist ja dann noch fast auch. Aber Paralympics kennt man. Man kennt langsam auch die Special Olympics für die kognitiven Menschen mit Behinderung. Aber Deaf-Spiele hört man selten bis gar nicht.
Oder? Genau, das ist. Die tun sich halt, oder ich glaube, das ist noch oft so, dass sie sich halt selber organisieren, weil halt Olympische Spiele ist ja. Halt das IOC. Dort gibt es auch klare Richtlinien und Vorgaben und wie viele Menschen überhaupt das können spielen. Und eben, jetzt zum Beispiel Futsal und auch andere Sportarten, wo, die sind, glaube ich, der Schweizer Gehörlosen Sportverbund ist im European Swiss Deaf Sports Association angegliedert und da gibt es den weltweit. Und das ist wahrscheinlich auch aus einer Situation entstanden, wo einfach zu wenig Beachtung auf das ja. Und sie haben sich halt organisiert. Und ja, ich weiss nicht, das ist, wenn es jetzt nebeneinander geht, ist gut, aber ich glaube, längerfristig wäre es schon gut, wenn wir einfach eine Gesellschaft haben, wo das alles zusammen ist und nicht jetzt irgendwie jeder muss für seine Anliegen einstehen.
Ja, weil so kannst du natürlich immer mehr splitten, oder? Und ja. Dann auch so, was ich weiss, seit ich mit gehörlosen Menschen intensiver auch zusammenarbeite, dass Girling auch eine Sportart ist, die von Menschen mit Gehörlosigkeit oft gespielt wird. Was ist jetzt, wenn jetzt morgen offiziell, heute ist ja die Eröffnungsfeier von der Winterolympiade, was verfolgt denn der Hassan an den Winterspielen? Am meisten jetzt olympisch.
Es ist spannend, vor 2, 3, 4 Jahren hätte ich gesagt Ski Alpin, aber ich bin jetzt mega passioniert. Langlauf und Biathlon, genau. Biathlon fast noch ein bisschen mehr, weil es halt noch so ein bisschen attraktiver ist zum Schauen. Im Langlauf ist jetzt im Moment der Klebo, ein Norweger, der einfach alles gewinnt. Und Biathlon ist einfach spannend, weil erstens mal, ich bin letztes Jahr habe ich an die Lenzer Heide, die Weltmeisterschaft in der Schweiz. Cool. Und zweitens ist es halt so spannend. Du hast wie, sie laufen die Runde und zwischen denen schießen, zu liegen und stehend. Und es kann wie im letzten Puls. Schutz, ja, eben ist mal Komplexleistung und am Schluss kann im letzten Schießen kann es noch alles zu unter Opsi gehen. Ist sehr attraktiv zum Schauen und auch die Schweizerinnen und Schweizer sind dort recht gut. Ja, das tue ich dir gerne. Langlauf und Biathlon.
Ja. Wie viele Medaillen holt die Schweiz? Was meinst
du? Ist schwierig zu sagen. Jetzt in diesen zwei oder allgemein?
Jetzt in diesen Spielen?
Ja, ich glaube, in den Alpinen, vor allem Ski-Alpinen-Ding, holen wir sehr viele Medaillen. Also wenn wir jetzt den Saisonverlauf und die letzten paar Jahre anschauen und hey, wenn wir, ich glaube, man muss immer noch sehen, die Schweiz ist immer noch ein kleines Land, aber wenn wir insgesamt 15 Medaillen würden gewinnen, wäre ich sehr...
Sind wir etwa im Soll. Also wenn wir Skifahren, wenn alle, eben das ist ja auch bei den Olympiaden manchmal so, der Tag X, der dann zählt, oder? Sonst kannst du einen Skizirkus über mehrere Rennen machen, aber dort zählt dann einfach Tag X, oder? Und ich bin natürlich sehr gespannt. Mein Herz schlägt natürlich ein bisschen für Eishockey.
Eishockey, ja.
Und jetzt, wo halt dann wirklich auch den Cell überkommt, sieht man halt wirklich mal, von welchen Nationen sind wirklich top, oder? Ist okay, WM, ja, jedes Jahr stattfinden, kommen die Top-Nationen halt auch nicht mit ihren Top-Shots. Und darum ist eigentlich immer so die Olympiade dann so wirklich die Weltmeisterschaft. Und das fasziniert mich dann am meisten.
Ah, du bist im Fall Eishockey-Fan?
Ja, aber was würdest du jetzt tippen? Rein von der Mannschaft, von der ich am meisten Sympathie hätte.
Also von den Nationalteams oder
von der Liga?
Ah, von der Liga? Mhm. Ja, du wohnst hier in der Nähe vom Stadion vom EV Zug, aber das, also ich glaube, wenn man sehr Eishockey-Fan ist, dann ist man eher so von einem kleineren Verein. Ich würde es tippen, vielleicht Ambri oder Davos.
Also Sympathie habe ich für Ambri nicht mehr so hardcore wie als junger Bub, aber Ambri, das ist schon noch so, ich schaue schon noch etwa die, was sie machen, doch auch. Und ich habe auch ab und zu mal probiert Fußball, aber wenn du natürlich mit Eishockey sozialisiert worden geht es dir einfach zu wenig schnell. So, darum habe ich dann so, eben so Weltmeisterschaften, wenn ich jetzt die schaue im Fußball, weiss ich jetzt nicht, muss ich mit dem Gewissen vereinbaren, aber Wir haben ja ein recht Sportartenjahr. Also zuerst jetzt mit der Olympiade, dann mit der Eishockey-WM in der Schweiz und nachher die Fußball-WM. Kann es dann auch sein, dass der Hassan dann auch mal so wirklich am Fernsehen klebt und die Sportereignisse schaut? Oder eher Public Viewing?
Hey, es ist noch spannend, jetzt Wintersport und da haben wir halt auch mega Luxus, dass man sehr viel kann im Internet durch das SRG nachschauen kann.
Auch no!
Ja, no, und ich finde es ja eben auch so wichtig, wir haben ja die wichtigen Abstimmungen im März, wo gerade die Schweiz ist, Sport-Schweiz oder die Sportvielfalt, die lebt, dass man auch Sichtbarkeit hat. Und jetzt auch, wenn man jetzt überlegt, die Sichtbarkeit nicht nur von Randsportarten, sondern auch von eben, sagen wir Sport, Paralympics oder so, ich glaube nicht, dass es private wird nachher dann übertragen, weil halt einfach der Markt viel zu klein ist und zu wenig Gewinn kannst machen. Nein, ich tue jetzt, also wenn ich Zeit habe, tue ich sehr gerne schauen, kannst du selber gut nachschauen. Mhm. Biathlon kannst du zum Beispiel schauen am Anfang und dann kannst du vorspulen und dann schaust du, ob er verschießt und dann weißt du, was du kannst. Ja, im Fußball.
10 Minuten, Viertelstunde.
Ja, kannst du vorschieben. Im Fußball geht es ein bisschen wenig. Also, du kannst einfach Goal anschauen, aber es ist ein bisschen schade. Aber ich muss sagen, ich habe früher, ich freue mich jetzt wirklich auf die WM, aber ich habe mich früher mehr gefreut, weil es hat jetzt so viel Spiel und es ist immer Fußball. Hey, aber ich tue auswählen, das Schweizer Spiel, das ich sicher gerne schaue und so, aber wirklich jetzt alle Spiele, das habe ich vielleicht als Teenager noch gemacht.
Ja, ich auch. Also, yeah. Aber eben, es geht ja nicht mal nur um den Sport, sondern eben auch, wir haben es vorhin von den Menschen mit Gehörlosigkeit gehabt, wenn die Halbierungsinitiative kommt, sie prägt es natürlich auch, oder da geht jetzt auch das Video mit Ursus und Nadeschkin, das wird schon auch sehr interessant, wie auch dann auch die Inklusion beschnitten wird im Fernsehen.
Ja, und ich glaube, gerade wenn es um Inklusion geht, braucht es Sichtbarkeit. Mhm. Da muss man halt auch ein bisschen mehr machen und eben die extra Meilen gehen und als Staat noch mehr investieren. Und jetzt auch eben, es heisst immer, im Bund, ja, es muss wirtschaftlich sein und so. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen davon wegkommen, weil es gibt Werte in unserer Gesellschaft, die nicht einfach finanziell, also am Schluss gibst du einen Franken und hast 5 Franken mehr, gerade hier im Zug. Nein, <Ja. lacht> wir sind ja nicht gerade im Zug. Aber, und das muss uns wichtig sein und wir müssen auch Diskussionen führen, gerade in den nächsten Jahren und in der Zeit, die wir jetzt haben, mit der politischen Weltlage und auch mit der Desinformation, mit denen, eben, wo nicht mehr die regelbasierte Welt ist, wo nicht einfach nur der Franken zählt, sondern unsere Werte. Und ist das doch eine wichtige Errungenschaft, die wir haben, dass wir öffentlich-rechtliche Fernsehen haben, wo eine Breite, jetzt kulturell, aber sportlich oder auch in verschiedenen, dass wir das haben und das müssen wir doch Sorge haben. Und vor allem, wenn wir wissen, wir sind in einer Gesellschaft, wo wir noch sehr viel müssen, vorwärts machen müssen. Eben jetzt auch gerade die Inklusion. Ich glaube, wir können grosse Fortschritte machen, weil der Standard ist relativ tief, oder? Es ist noch viel zu tun, oder?
Es ist einfach so, oder, beim Thema Inklusion. Wir haben natürlich einen sehr guten Sozialstaat. Und ich glaube, da hat sich die Schweiz lang, sehr lang und auch da manchmal aus dem heraus ein Feigenblatt gemacht. Wir haben ja eine gute IV, wir haben einen guten Sozialstaat. Euch geht es ja gut. Wir haben einfach von der Infrastruktur her uns einfach nicht mitdenken und allgemein nicht mitdenken. Und desto mehr, dass es halt nicht mitdenkt wird, desto mehr kommst du halt auch nicht in Berührung, oder? Also, so wie jetzt du mit Menschen mit Gehörlosigkeit in Kontakt kommst, das passiert selten so, also ohne Eigenbetroffenheit in der Familie.
Ja, mega, oder? Und ich glaube, unsere Gesellschaft, und es wird immer schneller, das Tempo wird immer höher. Und wir müssen einfach wirklich Grundlage schaffen, dass wir erstens mal, dass wir allen Leuten das ermöglichen, dass sie Teil der Gesellschaft sein können und auch probieren, denen nicht mehr Steine in den Weg zu legen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, du hast gesagt, so ein bisschen, die Sozialabsicherung haben wir irgendwie geschafft auf eine Art und Weise, nicht überall, aber in vielen Bereichen. Aber jetzt gerade was Mobilität und freie Mobilität anbelangt, oder? da ist einfach seit 20 Jahren nichts passiert. Ich habe jetzt gerade gesehen, ich bin lange im Kantonsrat, auch in der Verkehrskommission gewesen, das Behindertengleichstellungsgesetz, das ist irgendwie, also du weißt es besser, glaube ich, über 20 Jahre in Kraft. Und jetzt ist gerade, habe ich gesehen, ist die Vernehmlassung im Kanton Luzern, Programm für Gesamtmobilitätsverkehrskonzept. Und wir haben es noch nicht geschafft, also, die öffentlichen Haltestellen, Bushaltestellen behindertengerecht zu machen. Und irgendwie war die Diskussion, ob wir priorisieren müssen, welche machen wir zuerst. Und, also was musst du überhaupt priorisieren? Musst du es einfach machen,
oder? Oder ich sage immer, es ist halt so, und das ist allgemein, wenn man jetzt so Themen, die vielleicht jetzt die Mehrheitsgesellschaft anschaut, es ist einfach wirklich so, der Föderalismus ist manchmal gut, aber in so Themen halt auch hinderlich. Da wünschte ich mir mehr vom Bund klare Linien, dass sich nachher der Föderalismus an dem kann abarbeiten oder sich umgestalten oder drum herum gestalten. Aber dass das klar ist, weil ob es jetzt du noch BRK ist, du noch Behindertenrechtskonvention oder die Istanbuler Konvention, wenn sie du unterschreibst, aber natürlich keine Leitplanken setzt und nachher einfach sagen, das ist Kanton, dann passiert eine Willkür. Und das ist schon sehr bedenklich. Jetzt rede ich natürlich auch mehr als Aktivist und da denke ich, müsste schon noch etwas gemacht werden.
Hey, ich teile deine Aussage zu 100% und ich sehe das gleich wie du, dass der Föderalismus ist in gewissen Punkten Stärke ist, aber da ist eine rechte Schwäche. Weil wir haben es ja vorhin geredet, das Gesetz gibt es seit 20 Jahren, aber eigentlich tun das die Regierungen missachten, oder? Und bei anderen Sachen, wenn es missachtet wird, dann gibt es gerade Aufschrei, aber da eine, ja.
Ja, aber jetzt habe ich gerade etwas gesehen, aber ich habe es noch nicht ganz verfolgt. Jetzt hat man, glaube das Bundesgericht einen Entscheid gefällt wegen dem Dostozug, weil ja das Gutachten wieder klassisch war. Man hat einen Menschen, der keine Behinderung hat, in einen Rollstuhl gesetzt und gesagt, das geht. Ja, die Rumpfmuskulatur ist eine andere wieder, wenn du meine oder jemand mit Querschnittlähmung an der Tisch und sie müssen jetzt überbüchen. Und jetzt kommt natürlich das, jetzt kostet es. Aber wenn man es von Anfang an hätte mitgedacht, dann wäre es vielleicht nicht so teuer, wie der jetzt bestehende Zeug ummodellieren, oder?
Ja, ich habe das auch gelesen und das hat mich erstens mal eine Freude gehabt, dass jetzt zur Urte kommt, aber es hat mich auch bestürzt, weil hey, wir sind 2026, wir sind nicht im Jahr 1995, oder? Und es ist unglaublich, dass eigentlich eben die SBB als öffentliche Institution sich dem nicht angenommen hat und jetzt zurückgerudert wird vom Bundesgericht, oder? Ich meine, das darf nicht sein. Sie müssen eigentlich das sich an die Fahne schreiben, dass sie die Inklusion, das ist ein Auftrag. Und auch alle, die Privatwirtschaft sind, müssen das Gesetz einhalten. Aber noch mehr ist die öffentliche Hand, die muss als Vorbild vorgehen.
Ja, es gibt noch viel zu tun, aber ich könnte noch einen Punkt ein bisschen mit dir vertiefen. Du hast von deinen Werten geredet. Haben die das, dir ist ja das ehrenamtliche Engagement sehr wichtig. Haben dich durch das, dass du dich ehrenamtlich auch betätigt, deine Werte geschärft und wenn ja, warum?
Hey, so genau habe ich mir das gar nicht so überlegt. Ich habe es einfach immer gerne gemacht, okay. Weil eben zuerst Fußballtrainer und Jungwacht, nachher auch in der Quartierarbeit, also Zwischennutzung, wo ich mich engagiert habe, Politik ist gewiss ehrenamtliches.
Ja.
Es hat mir auch sehr viel Spass gemacht, weil das ist nicht unbedingt bezahlte Arbeit. Das eigentlich, zwar aber trotzdem ist es Arbeit, die ich wichtig finde. Es ist sehr wichtige Arbeit in der Gesellschaft. Und ich weiss nicht, ob man alles muss entlöhnen, aber es muss sicher die Wertschätzung da sein. Und auf einen gewissen Teil muss es auch in Zukunft vielleicht auch mehr noch entgeltet werden. Weil am Schluss ist das der Kit von der Gesellschaft, das zusammenhängt. Ich bin jetzt nicht so, aber ich bin Trainer von der Gehörlosen-Nazi, aber sonst im Behindertenbereich bin ich nicht so aktiv. Aber da gibt es auch ganz viel Menschen, die Arbeit leisten, die über ihre Bezahlung hinausgeht. Und ich glaube, das ist allgemein, oder auch zum Beispiel heute hörst du auch immer wieder, wenn jemand fragst, jemand, ja, was schaffst du? Und nachher dann sagen die Leute, ja, ich schaffe, ich sage jetzt etwas 50% da. Und nebendran bin ich noch Mutter oder Vater. Und das ist, für viele ist das eigentlich wie keine Arbeit, weil du nicht irgendwie ein Lohnverhältnis oder Geld bekommst.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen die Gesellschaft so bauen, dass das gleichwertig angeschaut wird. Die Arbeit, die man auch für den Dienst für unsere Gesellschaft macht. Weil am Schluss ist es das, was rauskommt. Also darauf abkommt. Es gibt natürlich schon gewisse, die haben halt sehr Glück gehabt. Ihr Job ist ihr Leben. Aber viel arbeiten auch. Und das ist auch Realität, um einfach Miete zu zahlen. Und darum die Arbeit nebendran, neben der Geldarbeit, die ist genauso wichtig. Und ich glaube, da braucht es sehr viel Anerkennung. Und das hat mich vielleicht schon geprägt, dass ich das Verständnis habe, dass das sehr wichtig ist und dass da, ja, dass halt da ein Mangel ist, dass wir da weitermachen müssen. Und das hat halt immer viel mit Menschen zu tun gehabt, oder hat viel mit Menschen zu tun. Das hat mir einfach auch sehr gefallen, dass ich nicht nur mit jemandem so Arbeitsverhältnis gehabt, sondern mit jemandem zu tun gehabt und gewusst habe, wer ist der Mensch dahinter. Und nicht nur rein auf die Leistung aus. Oder?
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, wenn man so im Ehrenamt ist oder im Verein oder so, eben vielleicht beim Arbeiten hat man so wie seine Bubble. Und wenn man in einen Club geht, sieht man eben wieder andere Facetten, andere Aha-Erlebnisse. Man kann wieder selber reflektieren. Vielleicht würde man durch das Ehrenamt gar nicht in den Kontakt kommen, oder?
Ja, das ist ja auch ein mega wichtiger Punkt, vor allem eben, wenn ich jetzt an Sport denke und so. Was ich aber auch beobachtet habe, dass ehrenamtlich tätig ist, auf eine gewisse Art und Weise ist es auch ein Privileg. Weil es gibt ganz viele Leute, ich glaube, die würden schon ehrenamtlich arbeiten, aber die haben einfach keine Ressourcen, um das zu machen. Und das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass wir eigentlich ja, halt einen Mindestlohn haben oder auch faire Bezahlung machen und auch schauen, dass die Mieten tief sind. Weil am Schluss ist es so, wie du sagst, du hast Zeitbudget und du musst das aufteilen können. Also viele Leute in die Hauptzeit investieren, dass sie Miete zahlen können und dass sie Essen und Krankenkassen und dann noch vielleicht etwas oben drauf. Und nachher, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, dann kannst du halt noch dich mehr engagieren.
Also. Ja, das siehst du ja jetzt auch, oder? In Luzern ist jetzt dann wieder Fasnacht. Aber auch wenn man so sieht, Luzerner Fasnacht muss man auch nie so Angst haben, wenn man jetzt in Gemeinden geht oder so die Maskenbälle oder so. Niemand hat mehr Lust und Zeit und dann sterben so die Gemeindefasnachten wie aus. Und das ist schon auch so, weil einfach der Druck, glaube ich, einfach das Leben, das Existenzminimum zu haben, so gross ist. Aber ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie man das könnte entlasten. Vielleicht hast du noch ein, zwei Facetten, wo du auch jetzt probierst du die Bundesbahn ein bisschen in eine Richtung zu schieben?
Nein, das ist ein wichtiger Punkt. Dass, eben, du hast angetönt, die Fasnachtsvereine in der Gemeinde, aber wo ich noch Sport studiert habe, habe ich dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter geschafft und an einer Studie Ehrenamtlichkeit im Sportverein. Und das hat wie geheissen, ich glaube, es ist immer noch so, die Krise der Ehrenamtlichkeit, dass immer weniger Leute sich ehrenamtlich engagieren. Und hey, es ist, glaube ich, die Lösung ist ganz einfach. Also wir müssen einfach die Kaufkraft der Leute erhalten. Oder? Wir müssen schauen, dass die Löhne gleich oder sogar höher werden, sicher. Dass sie also Mieten, dass die runtergehen, Krankenkassenprämien, dass sie nicht steigen. Und ich glaube, da haben die Leute, in meiner Hypothese ist gar nicht, dass die Leute unbedingt nicht wollen, sondern einfach so gewisse Social Constraints haben, dass eben gewisse Zwänge, soziale Zwänge, dass sie sagen, hey, und ich kann es ja verstehen, schaffst viel, hast noch irgendeine Betreuungsarbeit, sagst du für deine Kinder oder sonst irgendetwas. Und dann bist du einfach am Abend kaputt, magst
du
nicht mehr.
Oder? Ja, du hast noch ein bisschen Netflix und nachher, ja.
Ja.
Jetzt eben, wir haben es vorher angetönt, du bist jetzt so 2 Jahre oder jetzt sind gerade 3 Jahre Nationalrat. Es peilt langsam an, 27, dann die grossen Wahlen. Wenn Farbe für den Hassan den Wahlkampf an, hat er schon angefangen. Was macht er sich für strategische Überlegungen? Wie geht er das an, das Unterfangen?
Das ist eine gute Frage. Du hast vorhin angetönt, ich bin etwas überraschend gewählt worden und ich glaube, das ist eine richtige Einschätzung. Die Chance war da, wir konnten es unbedingt erwarten, aber wir haben es geschafft. 2 Sitze, erstmal die SP im Kanton Luzern. Wir haben irgendwie vor 102 Jahren haben wir 1 Sitz gehabt und nachher 100 Jahre später haben wir den 2 gemacht. Und eigentlich der Wahlkampf, also du denkst eigentlich immer ein bisschen daran, Aber es sind die Wahlen, also es ist möglich. Ich glaube, wir schaffen das wieder, aber es ist kein Spaziergang. Und hey, jetzt ist gerade rausgekommen, nächstes Jahr im März sind Kantons- und Regierungsratswahlen im Kanton Luzern. Mhm. Hey, und dann bist du eigentlich schon wieder im Wahlkampf drin, weil Luzern hat ja so ein super Jahr. Also 27. März Kantons- und Regierungsratswahlen, nachher im Herbst, Winter Nationalratswahlen und darauf Gemeinderatswahlen, städtische Wahlen auch. Und darum habe ich wie so ein das Gefühl, jetzt habe ich noch ein halbes Jahr Galgenfrist und nächsten Herbst bist du voll wieder so in den Modus an. Du musst überlegen, wie machst du Kampagne, wo willst du den Fokus setzen, eben Partei durch die Liste machen, wo ich ja sicher drauf bin, aber auch andere. Auch die Wahlkampfthemen, das fängt wirklich im Jahr an. Oder?
Bist du gerne Wahlkämpfer? Weil das ist ja dann auch etwas Kompetitives, oder? Dann sind wir wieder fast auf dem Sportplatz, oder?
Hey, bis zu den Wahlen kommt, tut es mich eigentlich mega stressen. Aber, okay. Aber nachher, wenn sie da sind, ich bin glaube schon so eine Wahlkampfturbo, das kann man schon sagen. Weil bei den letzten Wahlen bin ich bis am letzten Tag, bis nachts um 4 Uhr, ich habe noch Angst gehabt, dass die Polizei kommt, gehe Flyer runterlassen. Und ich habe selber keinen Flyer mehr gehabt, weil ich habe gewusst, die Partei muss ja viel Stimmen holen, habe ich noch von den anderen Flyer reingelassen. Und ich glaube, ich kann mich dort schon so einen Modus hineinversetzen, so einen Wettkampf. Und das ist vielleicht schon ein bisschen vom Sport. Ich bin so ein bisschen Wettkampftyp. Aber eher auf dem Positiven. Ich sehe, viele haben...
Und nicht auch, so verbissen.
Ja, schon verbissen, aber ich sehe zum Beispiel...
Für die Sache.
Aber viele haben auch bei unserer Partei haben ein bisschen Mühe mit Wettkampf. Aber ich sehe das ja positiv, weil man kann sich ja zusammen motivieren und anstacheln. Und es hat ja auch viel Wettkampf so, wenn ich Fußball spiele, mit einem Team allein, kannst du nicht Fußball, du brauchst zwei Team, du hast ja den Wettkampf. Ja,
du musst die Reibung haben.
Ja, du bist angewiesen auf eine Gegnermannschaft und du bist zwar gegeneinander, ja. Aber der andere braucht es. Ja. Und das ist auch das. Ich glaube, im Wettkampf, ich kann mega positiv damit umgehen und auch vielleicht eben auch mit... Ich bin auch nicht so... Ich bin zwar schon hartnäckig im Wahlkampf und ich will viel Gas geben, aber trotzdem auch nicht so verbissen. Ich sage, hey, du am Schluss den die Leute entscheiden. Ja. Ich mache einfach Vollgas.
Du machst deine Hausaufgaben.
Genau, und mich kann nicht beeinflussen, oder? Und das macht mir sicher auch Spass. Auch mit, was sicher cool ist im Wahlkampf, du bist mit so vielen Leuten in Kontakt treten. Es braucht ein bisschen Überwindung, aber ich habe das gerne. Also da ist wirklich etwa ein halbes Jahr, hast du intensiv zu mit ganz
vielen. Kennst du einfach fast halb Luzern, oder?
Ja, ich muss meinen Vater zitieren. Mein Vater ist ja mal von in die Schweiz gekommen, hat da Existenz aufgebaut, ist auch in dieser Zeit gekommen, wo es noch nicht so viele Leute aus der Türkei hat. Und er hat mal gesagt, ja, er kennt die Hälfte von den Türken in Luzern. Und die nicht kennt, die können ihn. Ich glaube, bei mir ist es schon noch nicht so. Also ich bin als junger Nationalrat bin ich noch nicht so bekannt. Jetzt, aber ich kenne schon viel in Luzern, ich habe mein Netzwerk. Aber das ist sicher etwas, wenn ich jetzt die nächsten Wahlen noch mit daran arbeite, dass es noch grösser wird. Dass ich noch mehr Leute erreichen kann mit meiner Politik und meinen Zielen.
Ja, dann wünsche ich dir persönlich noch ein halbes Jahr gute Galgenfrist und nachher auch einen kompetitiven, aber wohlwollenden Wahlkampf. Hey Hasan, ich wäre fertig mit meinem Set, aber wie jetzt jeder Gast oder Gästin darf auch noch der Hasan mir ein, zwei Fragen stellen.
Ja, danke vielmals. Zuerst noch, du hast das sehr gut zusammengefasst. Merci für die motivierenden Worte. Ich werde alles geben. Nein, mich würde es interessieren, wieso hast du jetzt gerade mich ausgewählt für das Interview? Weil ich bin zwar gehörloser Nazi-Trainer gewesen, aber jetzt bin ich nicht so in der Inklusionsdiskussion drin. Also ist mir sehr wichtig, aber jetzt bin ich auch nicht in der WBK oder so.
Ich bin am 8. Dezember den Islam Ali eigen besuchen und also einmal im Bundeshaus und ich habe so gedacht, also das wäre mir jetzt stressig, so plus minus, weil erstens mal hocken wir, also der Islam und ich, einfach tiefer und das ist wirklich so wie ein Bienennest und dann so und alle sind so irgendwie schon freudig, aber irgendwie auch ein bisschen so gestresst und irgendwie auf Adrenalin und so. Und du bist so ein bisschen chillig, schon fokussiert, aber nicht so chillig. Ja, das ist ein bisschen so. Ich habe das auch müssen lernen und mir jetzt so noch die Freude gespürt. Ich sage schon nicht, dass andere Nationalrätinnen keine Freude haben, aber bei dir haben einfach dieses bekannte Smile gesehen und schon so die Scherze, die du machst, aber gleich so die natürliche Gelassenheit. Und das hat mich fasziniert und dann habe ich so gedacht, da habe ich mich mit dir befasst, wir haben auch noch ein darüber geredet und dann habe ich aber schon auch gemerkt, dass da eben Werte dahinter sind, nicht einfach nur gelassen. Ich bin jetzt ein bisschen dabei und lasse mich ein bisschen treiben. Und nein, und dann habe ich gedacht, das ist eine spannende Kombo und ich habe gerne auch Leute, die ich vielleicht gar noch nicht so gekannt habe, weil so habe ich jetzt ein bisschen von deiner Welt für meine Welt mitnehmen und ich liebe halt den Dialog. Und ich habe auch schon Bürgerliche da gehabt und alles. Ich finde es einfach immer wieder interessant, was in dieser Stunde alles kannst besprechen, wo vielleicht, wenn die Stunde nachher los ist, denkst du, das hätte ich noch müssen sagen. Aber das ist der Moment, wo sich zwei Menschen wieder treffen, natürlich für ein Gespräch, aber es kann in jede Richtung gehen. Mhm. Und darum habe ich gedacht, wenn der Hassan will, schreibt ihn mal an, er ist jetzt da. Also darum, ich bin recht dankbar, weil ich es echt sehr inspirierend und auch sehr wieder lehrreich gefunden. Eben, ehrenamtlich weiss ich schon, aber eben, wenn man sich mit dir befasst, ist das wirklich so etwas sehr Wichtiges. Und nachher über Werte diskutieren. Und da habe ich mir schon überlegen, ist jetzt das von dem und zu dem und dann das auch zu fragen und nachher zu merken, nein, da ist noch viel mehr dahinter. Ich könnte nach dem Podcast noch einen zweiten machen mit dem, was ich jetzt erfahren habe. Das ist halt auch das Schöne dran.
Cool. Und was hast du so, wenn du jetzt an Politik denkst, was ist für einen Eindruck von der Politik und was hast du auch vielleicht für Erwartungen, jetzt wo du zu Bern gewesen bist und zu den Eindrücken siehst?
Ja, also, ich mache mich da jetzt nicht so beliebt. Also so inklusiv ist das nicht, sondern es ist schon sehr, man muss eine Norm erfüllen. Und die Norm wird einfach als Standard so fixiert. Und alle, die über die Norm überspringen können, Nationalrätin oder Nationalrat sein. Aber wenn man jetzt das sagt, es ist eine diverse Gesellschaft dort oben. Also, das würde ich noch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Und ich denke, wir müssen wirklich als Gesellschaft, und das habe ich aber auch schön gefunden jetzt in unserem Gespräch, wir haben es beide angesprochen, was uns wichtig ist. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen mehr mit der Gesellschaft in Dialog kommen, dass nicht einfach heisst, hey, vor allem jetzt als Mensch mit Behinderung, du darfst schon mitmachen. So, aber du musst die und die Norm erfüllen. Wir kommen mit keinem Millimeter näher. Und das finde ich manchmal schon extrem schwierig, dass wir oder die Teile, die für dich von dieser Norm nicht so beteiligt ist, muss dann den Gap zumachen. Und wenn er aber sagt, du, ich brauche das, wird ein riesen Büro aufgemacht, weil sich die Normen so eingestellt hat, dass sie sich gar nicht mehr bewegen. Also, vielleicht wünschte ich mir auch ein bisschen eine agilere Politik, wo, das merke ich auch immer, wenn es um das Thema Inklusion geht, nicht immer nur, was es bringt, sondern auch einfach mal passieren lässt. Und nachher erst nachher schaut, wenn man es probiert hat, was es bringt und nicht schon sagt, ja, aber das kostet. Weil ich denke, Inklusion oder nicht divers, die kostet uns als Gesellschaft langfristig viel mehr wie der kurzfristig vielleicht ein paar Fränkli. Und das wünschte ich mir ein bisschen. Aber das ist nicht nur Politik, das ist, wenn du die ganze Arbeit und Behinderung anschaust. Oder? Wir haben auch über das SBB kurz geredet. Und wenn dann aber heisst, dass ich am Morgen um 8 Uhr auch muss im Büro sein muss, wie meine Arbeitsgespenstchen. Aber ich muss 2 Stunden vorher aufstehen, weil nicht jeder Zug in das Bürogebiet fährt, sondern alle Stunden rein und nicht alle Viertelstunde, habe ich schon natürlich am Morgen ganz eine andere Ausgangslage wieder meine Arbeitsgespende. Das wird wie nicht gesamthaft angeschaut, sondern dann wie einfach, er bringt die Leistung oder sie bringt die Leistung nicht. Und da wünsche ich mir manchmal ein bisschen den weiteren Blick generell.
Ja, das ist ein mega spannender Punkt. Ich habe das auch mit dem Islam schon, wo du eben könntest und die Leute hast angeschaut, wenn er ins Bundeshaus muss, und dann muss er ja alles minutiös planen.
Ja.
Oder ich kann einfach schnell auf die App schauen, auf die Uhr und an den Bahnhof springen. Er muss schauen, welches Tram fährt. Und nachher dann ist er an der Bushaltestelle und das stimmt nicht. Das Tram ist nicht behindertengerecht. Und dann verpasst er eine Abstimmung, oder? Das ist einfach also unvorstellbar, oder?
Ja, oder auch einfach, bis er sein WC gefunden hat, oder? Und dann ist aber eine Abstimmung. Dann muss er sich entscheiden, gehe ich jetzt aufs WC oder gehe ich nicht aufs WC. Also nur schon das. Und dann heisst es einfach, ja, aber das ist dein Lebenstraum. Ja, ja, schon. Ist ja schön und gut. Aber wenn du merkst, dass du mehr am Gap zu machen bist, und dann könnte man wieder diskutieren, dann wird eigentlich die Gesellschaft gar nicht ein Mensch mit Behinderung, sondern vielleicht ein sitzender Fußgänger. Weiß ich nicht, ob das. Kurzfristig kann man das schon von dem verlangen, aber langfristig ist, glaube ich, ein gelebtes Leben, ein diverses Leben. Mhm. Und an dem sind wir zwei, glaube ich, je nach Flughöhe auch dran. Und das habe ich sehr schön gefunden an dem Gespräch.
Und was würdest du sagen, wenn man jetzt würde sagen, man müsste wie, aber was ich finde das sehr spannend und interessante Aussage von dir, dass man muss wie einfach mal machen und einfach auf die verschiedenen Voraussetzungen eingehen, wenn man jetzt würde im Islam drücken in die Hand drücken, dass er nicht mehr müsste anwesend sein im Saal. Wie findest du das?
Ich denke, man müsste kreativer an die Sachen, vielleicht wäre es ein Drücker oder vielleicht, oder was ich auch manchmal ein bisschen irreführend finde, ist, wenn man dann sagt, ja, nicht jede Lokalität kann sich eine 400-fränkige Rampe leisten. Da denke ich immer, warum kommt man gerade mit der 400-fränkigen Rampe? Weil ich kenne auch Rampen, die 100 Franken sind. Ich weiss natürlich schon, wenn du natürlich hoch reingehst, drückst du die ganze Diskussion ab. Und ich denke, da ist, wenn du eine diverse Gesellschaft willst, muss die diverse Gesellschaft dürfen Work in Progress und Working, also Errors machen und wieder lernen und neu justieren. Und ich denke einfach da, ich glaube, eine Bundesbahn mit dem ganz schönen Gebäude müsste sich halt schon auch einfach überlegen, vor 100 Jahren sind es vielleicht Männer gewesen, oder wenn ich euch ein Stillzimmer höre, was das vorher gewesen ist, dann weiss ich schon, und da reden wir nur von einem Stillzimmer, und das ist nur zwischen Mann und Frau. Also ich wollte dann immer einen Schritt weiter gehen. Natürlich brauchen wir Geduld. Und dann sind wir wieder beim Anfang vom Gespräch, dass du auch mehr Geduld brauchst, wie da am Anfang, wo du in den Zug reingekommen bist. Aber ich will einfach, dass man, auch wenn Islam oder ich etwas sage, nicht heißt, ja, aber das muss jetzt so, sondern ja, wir sehen es, wir nehmen es wahr und wir sind vielleicht dran. Und nicht einfach sagen, du musst jetzt das halt machen, sondern die verschiedenen Wahrnehmungen auch wertschätzen. Und nicht gerade in die Maschine gehen mit, du musst das jetzt, oder es ist wahnsinnig leid. Aber was nützt mir das wahnsinnig leid, wenn es nachher 2 Wochen später immer noch gemacht wird? Das peinlich berührt bringt mir aber auch nichts.
Ja, ja.
Also ich würde immer sagen, wir müssen beide Seiten voneinander lernen. Und darum mache ich ja das mit meinen Gesprächspartnern. ich muss auch lernen und verstehen, wie euch das Leben funktioniert. Und ich wünschte mir, dass ich auch mehr gefragt werde und nicht immer so, ja, aber das haben wir nie so gemacht. Ich sage, ja, jetzt wäre es Zeit, um sich vielleicht ein bisschen anzupassen. So.
Ja, ja, und vor allem...
Neugier fehlt.
Ja, oder...
Ein vierjähriger Sohn. Wenn der nicht neugierig wäre, würde er sich auch nicht bewegen. Aber er ist so neugierig.
Ja.
Und durch die Neugier bewegt er sich immer mehr. Und plötzlich springt er davon. Und dann können sie zusammen Fußball spielen. Aber wenn er nicht neugierig wäre... Ich glaube, wenn die Menschheit nicht würde sagen, ich will mich bewegen, wären wir alles so Hautsäcke, die einfach irgendwo rumliegen. Nein, das ist das tief in uns drin. Und eine Neugier tut natürlich auch Reflexionen auf. Und ich denke, das müssen wir viel spielerischer anmachen. So.
Mega spannend.
Ich habe deinen Monolog.
Ja, schon gut, aber es ist sehr spannend.
Aber ich glaube,
du hast mir immer so lange zulassen.
Das sind die Aspekte Neugier und Offenheit. Und halt auch Fehler dürfen eingestehen. Oder wenn ich an einen Menschen angehe, der sagt, wir haben euch vergessen, sage ich, solange du noch nie mit mir zu tun gehabt hast, bin ich auch nicht böse. Wenn du jetzt aber nach unserer Interaktion immer noch nichts machst, dann werde ich langsam sauer. Also, ich werde das. Ich kann nichts dagegen, wenn man es nicht gewusst hat. Ich bin erst nachher ein bisschen sauer, wenn man es gewusst hat und gleich nichts gemacht hat.
Nein, ja, nein, das verstehe ich mega.
Also, du siehst, wir haben immer noch viel zu tun. Du im Bundesbern, ich ein bisschen hier im reichen Kanton Zug. Uns wird es nicht langweilig. Danke dir, lieber Hassan.
Danke dir auch vielmals. Es hat sehr viel Spass gemacht.